ARD.
Herr Reiners, Herr Reiners, wie gehaben Sie sich momentan? Sind Sie gestresst? Sind Sie gut gelaunt? Wie kommen Sie diese Woche in unsere Stunde rein? Erstmal, wir machen erstmal so einen kleinen Check-in.
Wieso? Also du bist immer so ein bisschen komisch am Anfang, Moritz. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Ja.
Wieso ist das so?
Ich glaube, ich muss diese verschiedenen Modi operandi erstmal so wechseln.
Ah, verstehe. Wie warst du gerade drauf?
Ich hatte gerade 2,5 Stunden Zeit, um so Sachen zu erledigen. Ja. Ne? Ich bin gestern von der Tour gekommen und es ist so ein gewaltiger Berg aus Arbeit. Ja. Und dann habe ich aber so Deadlines, die ich so erreichen muss. Und dann merke ich, naja, ich habe jetzt aber nur so 1,5 Stunden. Ich bräuchte aber 17.
Ja.
Okay, was mache ich, was mache ich nicht? Was kann ich schnell machen? Okay, kann ich das auch noch reinquetschen? Und dann habe ich gesehen, es ist 10:58 Uhr. Fuck, ich komme schneller was zu trinken. Jetzt aber schnell los. Und dann.
Ja, das finde ich aber ganz spannend.
Ich lasse erstmal alles fallen am Anfang von Talk ohne Gast. Das ist es.
Okay, danke. Ja, Leute, jetzt lasst mal auch alles fallen, lasst alles fahren, lasst alle Hoffnung fahren. Talk ohne Gast ist wieder da.
Ja.
Jetzt ist eh egal. Herzlich willkommen.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ich finde es ganz spannend. Was ist für dich so entbehrlich? Also, was sind so Sachen, die jetzt, weil du hast ja jetzt so deine Liste, deine To-Do-Liste jetzt so geordnet, das machen wir alle, glaube ich, so, ne, man hat 15 Punkte drauf und denkt sich so, ja, okay, aber was ist jetzt wichtig, was ist weniger wichtig, und jetzt interessiert mich, was sind die Sachen, die To-Dos, die jetzt leider unten stehen, was sind so Absteiger in deiner Dringlichkeitstabelle, wer schafft's nicht in die Champions League?
Ist aber viel Comedy. Es ist viel Comedy, also weil jetzt kann ich so, also meistens so Sachen, bei denen ich denke, ja gut, scheiß drauf, wird schon gut gehen. Also ich glaube, es ist viel bei so, ich müsste mich eigentlich vorbereiten auf die und die Show zum Beispiel.
Ja.
Und weil ich da aber denke, naja, aber ich kann, also ich weiß ja, dass ich das auch, wenn ich mich jetzt nicht absurd gut vorbereite, ja, ich kriege das trotzdem gut hin.
Ja.
Oder ich habe Mitarbeitende, bei denen ich denke, ja, dann weiß ich nicht, machst du das. Also ich habe jetzt zum Beispiel so, da ist jetzt zum Beispiel ein neues Programm und das wird veröffentlicht. Und jetzt müsste da... hat da jemand so Sachen rausgeschnitten, nämlich so für Reels, für so Insta und sowas. Und jetzt müsste ich...
Ah ja, Moment mal, aber ist das dein Programm, also ist das jetzt gerade das Programm, das du gerade gespielt hast?
Nee, das davor noch, also Collabs.
Okay.
Nicht das, was ich jetzt gerade spiele, sondern das davor kommt jetzt bald, das wird jetzt bald veröffentlicht.
Ja.
Und als Werbung machst du dann ja so diese 30, 60, 90 Sekunden Clips.
Mhm.
Die hat jetzt jemand erstellt und jetzt müsste ich diese 85 Clips durchgucken und sagen, welche finde ich am besten.
Ja.
Er dauert aber voll lange. Das denke ich, ja gut, oder ich sage, ja komm, was soll passieren? Denk, hast du, dann ist auf jeden Fall 1, 2 dabei, wenn ich es nicht durchgucke, da gibt es einen Shitstorm. 3, 4 andere, da werden Leute sich ganz doll empören. Und 4, 5, ja, die hätte man jetzt auch nicht hochladen müssen. Aber weißt du was?
Ja.
Hey, Agentur, mach das doch mal bitte einfach. Ist mir egal. Ich denke, ich schaff's einfach nicht. Da zum Beispiel, wenn ich weiß, das können auch andere übernehmen.
Ja.
Und dann gibt es so Sachen, bei denen ich weiß, ja, ganz im Ernst, das ist voll viel Aufwand. Das schaffe ich sowieso nicht. Warum anfangen?
Ja, zum Beispiel, was ist das dann? Sport oder was?
Steuererklärung.
Steuererklärung.
Ja, und Sport auch. Fit werden. Ja, oder ich lasse es halt.
Ja, Steuererklärung ist bei mir, teilt sich mit Arzttermine machen für so Sachen, die nicht so dringlich sind. Ne? Mal so wieder so Check-up und dies,
Arzttermine
das.
Für mich selber. Ja,
ja, genau.
Nicht.
Richtig. So, teilen sich wirklich die Abstiegsplätze bei mir. Genau, das ist nämlich auch so. Das ist wirklich, also Steuererklärung denke ich immer, also und da wird aber mittlerweile auch Großfläche verschoben.
Ja.
Also ich habe das jetzt bei mir, und das wird auch nicht mehr, ich nenne das auch nicht mehr verschieben. Das ist übrigens ein Tipp an euch da draußen, ne? Wenn ihr Sachen verschiebt, ihr legt die dann anders. Also, ich habe mir die Steuererklärung jetzt in den Juli gelegt.
Ja, hast du da hingelegt, weißt du? Dann?
Den habe ich mir da hingelegt, weil da passt es mir bisher am besten. Ja. Da ist die Vorstellung, weil dann muss ich das jetzt auch nicht ständig wieder anfassen. Das ist ja auch gar nicht gut.
Das stimmt.
Das heißt, auch beim Prokrastinieren mal groß denken. Ja? Also, zu sagen, nicht immer von Tag zu Tag verschieben, das machen kleine Menschen. Das machen wir nicht hier bei Talk ohne Gast.
Nein.
Das sind 360-Grad Qualitätspodcast. Also, ihr seid QualitätshörerInnen da draußen. Ihr habt mehr verdient. Gönnt euch auch mal 2, 3 Monate verschieben und nennt es dann legen.
Ja, erstens, nennt es legen. Und es ist auch nicht dieses, oh nein, ich prokrastiniere. Nee, du bist erwachsen. Das ist das, was du bist.
Ja.
Du merkst, da sind so Aufgaben. Ja, bin ich nicht gewachsen jetzt. Dann mache ich es nicht. Also vor allem musst du ja auch sehen, naja, ist es jetzt, was ist die Konsequenz? Wenn ich das heute nicht mache, heute passiert erstmal nichts.
Ja.
Okay, wenn ich jetzt das irgendwie nochmal jetzt verschiebe um 2-3 Monate, ja, dann passiert wahrscheinlich auch
richtig.
Nichts. Ja, dann mache ich das. Also das ist...
Genau. Das ist wirklich auch die Frage, mit der ich mittlerweile an To-Do-Listen rangehe.
Mhm.
Wenn ich das nicht mache, was passiert dann?
Ja, genau. Ja? Ja.
Und manchmal ist dann so die Konsequenz, Karriereende. Ah, okay, dann mache ich das.
Ja, genau. Ja?
So wirklich so, ne? Und, oder jemand stirbt.
Ja.
Okay.
Dann ist ja, dann wohl muss ich wichtig. Wohl ran.
Da muss ich ran ans Thema.
Wenn das Haus brennt, kopiere ich keine Belege. Ja. So, das ist meine Lebensart.
Das ist
meine Lebensart.
Das ist es ja, genau. Und ich sag mal so, solange nichts brennt, muss man auch erstmal gar nichts machen. Da kommt man dann ganz schnell hin. Ne? Dass man sich denkt, ja gut, aber wo brennt es denn überhaupt? So, dass man, und ich habe das Gefühl, das ist immer, ich kann mir vorstellen, das ist bei Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern so.
Ich glaube, es ist auch
die
so.
Die haben am Anfang, das war ja die Metamorphose, sowohl bei Angela Merkel als auch bei Olaf Scholz hatte man so das Gefühl, am Anfang wollten die, also Angela Merkel wollte irgendwie so, eigentlich den Sozialstaat noch mal ein bisschen beschneiden, weil er hatte so ein relativ neoliberales Programm am Start. Damit ist sie gewählt worden als Kanzlerin. Und dann ist sie da Kanzlerin gewesen und hat gemerkt, das lassen wir erst. Das lassen wir erstmal komplett. Und dann gab es doch diese geile Formulierung, ich glaube, die hatte auch noch, Schröder hatte die auch noch, nämlich auf Sicht fahren.
Ja.
So, dass man so guckt, ja, also, und das ist genau nämlich diese Einstellung, dass man guckt, ja, solange es nicht brennt, mache ich es erstmal gar nicht.
Ja,
und dann ist man nur noch so im Dauerkrisenmodus und dann, man ist so ein Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau und löscht einfach nur noch. Und das haben wir eigentlich quasi, ja, von den Besten, von denen da oben lernen, ja, haben wir das für unser Leben übernommen, Moritz.
Ja, und es ist auch nicht, also es ist einfach, ja, es gibt Phasen, da ist das einfach so. Also da merkst du dann, und da gibt es ein verschiedenes Mindset. Ne? Man kann dann irgendwie denken, oh ja, ich bin dem hier allen nicht gewachsen, ich komme gar nicht vorwärts, ich versuche irgendwas zu machen und dann brennen 3 kleine Feuer und dann muss ich das machen. Und bei meiner Frau zum Beispiel ist es immer, dass sie jedes Jahr wieder denkt, boah, das war echt krass, aber es war ein richtig anstrengendes Jahr. Ich freue mich schon darauf, wenn das weniger wird. Und jedes Mal sage ich, aber das wird einfach, vielleicht wird es einfach nicht weniger. Vielleicht ist das Leben, vor allem mit 3 Kindern, ist einfach anstrengend. Das ist nicht, komm, wir machen das hier jetzt hier, bis das wieder entspannt wird. Das wird vielleicht einfach nicht entspannt und dann ist das auch okay.
Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich einfach so. Ich gucke jetzt hier gerade mal, ich weiß nicht, wie machst du so To-Do-Listen?
Naja, also so eine allgemein große Liste schreibe ich einfach auf von, ja, das ist wohl alles noch auf dem Zettel. Und wenn ich merke, fuck, das ist dringend, dann stelle ich für den nächsten Tag einen Wecker für eine Uhrzeit, bei der ich weiß, in der Sekunde werde ich denken, jetzt kann ich das schnell mal kurz machen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, stelle ich wieder Wecker auf den nächsten Tag für die Uhrzeit.
Und dann stellst du, Moment, aber ich will das ganz genau wissen, die To-Do-Liste.
Ja. Ich stelle dann
wo
Wecker
Schreibst du die händisch auf? Schreibst du die händisch, also auf ein Blatt Papier?
Ja, damit ich es durchstreichen kann und das Gefühl habe von, abgehakt. Ja.
Das stimmt. Ich schreibe mir die auf dem PC und manchmal mache ich mir nachträglich noch eine per Hand, nur um Sachen durchzustreichen. Einfach für dieses Gefühl.
Es ist auch gut, dass man, dass wenn man diese Liste dann bearbeitet und mittendrin hat man aber nebenbei was anderes erledigt, gerne auch das aufschreiben und dann direkt wieder durchstreichen. Ja.
Genau. Richtig. Damit man selber auch weiß, weil manchmal denkt man auch so nach 3 Stunden, man hat nichts geschafft und dann merkt man, ich habe hier das und das und das, das stand halt nur nicht auf der Liste. Das muss dann auch auf die Liste, auf der Liste stehen, damit man weiß, hier, ich komme vom Fleck.
Ja, voll.
Und dann ist noch die Frage, du hast jetzt gerade gesagt, du stellst den Wecker mit der, und der Wecker ist so beschriftet, also du kriegst einen Alarm, und dann steht da Rasenmähen oder so.
Ja, bei mir stand jetzt 2 Wochen lang, das hast du ja vorhin auch gesagt, also bei mir steht 2 Wochen lang stand jetzt, ich brauche einen MRT-Termin für meinen Sohn. So, ich brauche so einen MRT-Termin und das war sehr viel aufwendiger, als ich dachte. Also stand das dann da um 9.50 Uhr und dann habe ich da irgendwie versucht, einen zu bekommen und dann war das nicht fertig und dann habe ich den wiedergestellt für den nächsten Vormittag. So, da habe ich mich natürlich drum gekümmert, weil das ist für meinen Sohn. Ich brauche auch seit einem Dreivierteljahr einen Termin bei der Hautärztin. Ja, kümmere ich mich noch drum.
Also ist aber auch, finde ich, der Endgegner. So Arzttermine machen sind für erwachsene Menschen der absolute Endgegner.
Vor allem
also für alle Menschen. Oder? Das ist wirklich das Nervigste überhaupt.
Es gibt vor allem einfach eine Hautärztin hier in der Nähe und die, da kannst du anrufen von 9.10 Uhr bis 9.15 Uhr und dann sonst ist da niemand, weil die sind einfach voll, die für die nächsten 18 Jahre. Das heißt, ich bin jetzt schon so mit, nächste Kreisstadt, übernächste Kreisstadt, dann fahre ich halt 1,5 Stunden. Ja,
aber ich finde auch dieses,
mach ich dann
Moment
später.
Mal, ja, aber das ist auch irgendwie, da haben wir uns auch schon wieder an so einen niedrigen Standard gewöhnt, ne?
Ja.
Wieso müssen wir denn eigentlich da immer anrufen?
Ja, das weiß
also,
ich auch
wieso,
nicht.
Also ich kann auch jedes Restaurant mittlerweile online buchen.
Ja.
Wieso muss ich denn da beim Hautarzt dann nochmal persönlich sagen, und muss ich zu einer Sprechstundenhilfe sagen, ein eitriges Ekzem. Ein eitriges Ekzem habe ich. So, es ist auch unangenehm auch. Wieso kann man da nicht einfach, weißt du? Wieso ja. kann man da nicht einfach sagen, ja, ich muss zum Arzt, danke.
Bei unserem ja. Hausarzt geht das jetzt. Ich liebe es, dass ich einfach gucke, ja. also dann sind da Termine und dann kann ich sagen, den hätte ich gern und dann habe ich den Termin. Das ja. ist ich, das ist einfach nur gut. Ja, seitdem so gehe ich auch zum auch Arzt. Sein. Seitdem war ich ja. das erste Mal wieder beim Arzt, weil ich dachte, ah, okay, ja, da passt es. Ja, dann gehe ich da mal hin wohl. Ja, 100-mal besser.
Ja, eben. Oder was ist mit den Chatbots? Wieso kann man da nicht mit so einem Chatbot einen Termin vereinbaren? Dass man bei WhatsApp oder Telegram den einfach schreibt und die antworten dann, ja, klasse, habe ich eingetragen. Weil, also, ich möchte jetzt hier keiner Sprechstundenhilfe zu nahe treten. Also, das sind super Leute, ja, das ist geschultes Fachpersonal. Die machen auch gute Sachen.
Die haben genug zu tun halt.
Die ja, haben auch genug zu tun mit so anderen wichtigen, Sachen. Tatsächlich wichtigen Sachen. So. Ja. Und die können ja aber diese ganzen Terminvereinbarungsquatsch, das kann ja ernsthaft jetzt auch so eine KI machen, oder nicht?
Ja,
die KI kann noch sagen, okay, was ist denn hier die Wichtigkeit des Anliegens? Man kann ja dann immer noch so backup-mäßig sagen, okay, wenn man hier gar nicht weiterkommt oder das sind alte Leute, vor allem, die zum Arzt sind, dann kannst du immer noch anrufen. Aber allen anderen irgendwie, da mal zur Verfügung stellen, so einen blöden Chatbot einzurichten, das wird doch ja, nicht das voll. Problem sein. Das kann doch vor allen Dingen, kann das doch eine Firma, boah, Moritz, wirklich, wie wir hier wieder Geschäftsideen ja. in einer Tour raushauen, das kann doch eine Firma anbieten, so wie Lieferando ja. oder so, nur die ja. liefern dann eben, oder Volt, liefern dann irgendwie Arzttermine, beziehungsweise die Infrastruktur für Arzttermine, so digitalerweise. Und da können sich dann die Praxen ja. da so ein bisschen einkaufen, Abo-Modell, lieben ja die Leute, und dann haben die, weiß ich nicht, für 9,99 haben die dann so eine KI, die das alles für die macht mit den Terminen, das wäre doch super.
Ja, finde ich absolut. Ja. ja, vor allem, du sitzt dann ja in diesem Wartezimmer und du merkst, nonstop klingelt das Telefon und das Geräusch ist auch nonstop da, weil die Leute, die da arbeiten, gar nicht die Zeit haben, da jedes Mal ranzugehen, sondern die haben ja noch 17 andere Aufgaben, die sie machen müssen.
Ja.
Dann bist du da Eben. Vorne am Telefon und dann musst du aber eigentlich auch noch Blut abnehmen, hinten in Raum 2. Dann musst du Eben. Diese Rezepte ausdrucken. Dann hast du genau. noch irgendwie, ja gut, okay, also sie brauchen, okay, sie...
Du hast immer ja. schwierige Leute am Tresen, das ist ja. eh klar. Du hast ja. immer Leute, die dann so, ja, ich habe jetzt hier aber, boah, ich stand neulich beim Arzt, da wollte ich, ja genau, da war wieder so eine, da hatte ich mich mal durchgerungen, da habe ich so einen Arzt, also alles nichts Schlimmes, dramatisch, Termin oder so, aber so Sachen, die man machen muss.
Ja.
Und dann hatte ich mich irgendwie durchgerungen, da jetzt zu sein und dann steht man dann auch wirklich, also bis draußen, also vor die Türe, also da steht dann, ja, genau. also es sind wirklich so Schlangen, wie ja, als gäbe es jetzt zum ersten Mal Brot wieder ja. seit einer Woche. So. Also wirklich, also ich kenne so Schlangen eigentlich nur so aus dem Geschäft raus, um die Ecke rum, wie so damals zu Zeiten der Inflation aus den 1920er Jahren. Da denke ich, ja. da, wirklich ohne Spaß, da muss ich immer sofort dran denken, wenn Leute so ihre Essensmarken, genau, oder da ist kostet gerade ein Brot 18 Billionen Euro, beziehungsweise Mark war das wohl damals noch, weil so, ne, weil da irgendwie so eine Hyperinflation ist. Und so, und da mussten die Leute ganz schnell in die Bäckerei, weil sie nicht wussten, wie lange ihr Geld noch reicht. Moritz, was machst du denn da?
Ich habe einen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe einen Anruf. Ich weiß, wie kann ich das denn ausstellen, dass die mich nicht anrufen hier immer?
Moritz.
Ja.
Stell dein Handy auf nicht stören.
Okay.
Oben rechts einmal runterswipen.
Ja, habe ich gemacht jetzt.
Und dann steht da wahrscheinlich Zeit für mich gerade. Und da auf nicht stören das ist ja ein.
Das ist eine tolle Erfindung.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, Moritz, ich helfe dir gerne weiter. Ich helfe dir hier gerne Danke. Über den digitalen Zebrastreifen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, okay, also diese
das
Schlange.
Das denke ich immer. Ja. 1920er Jahre, so, ich stand dann da und dann gab es so eine Situation, da wusste ich auch gar, da war ich komplett überfordert. Dann ging nämlich eine Frau an der Schlange vorbei und meinte, mir geht's ganz schlecht. kann ich vor. So, ja, was macht man da? Jetzt mal ohne Spaß, was macht man denn
ja, da? Ja, da sagst du ja auch nicht nein. Also sagst du nicht, ja, mir geht's jetzt nicht schlecht, aber ich warte schon lange.
Ich bin schon, nee, mir geht's ganz schlecht, ich bin schon umgekippt heute Morgen. Die wirkte aber auch, ja, wie soll ich sagen, also...
Die wirkte nicht so.
Manchmal trifft man noch so Menschen, wo man weiß, da will ich schnell weiter. Also da ist, die ja. haben so eine ganz ungute Energie, keine Ahnung.
Ja,
also so eine,
ich weiß, was du meinst.
Also die sind irgendwie komisch. Die sind auf eine gewisse Art ein bisschen off. Man weiß aber auch nicht so richtig, warum. Man kann es nicht so genau benennen. Aber das Radar schlug aus bei mir. Die ist irgendwie ein bisschen irgendwie komisch, die ist ein bisschen leicht apart. Irgendwie, vielleicht hat die Medikamente genommen oder so, das ist irgendwie alles nicht ganz klar.
Okay.
Oder steht unter Drogeneinfluss. Und ich war da richtig überfordert, weil ich guckte jetzt auch die ganze Schlange an und die ganze Schlange guckte mich auch an, so nach dem Motto, Digga, wie entscheidest du dich?
Ja.
Weil wir stehen ja jetzt hier so schon seit einer Dreiviertelstunde in der fucking Schlange, ne?
Und wenn du der Erste bist, der sie vorlässt, oh nein, dann muss der Nächste sie auch vorlassen. Und dann musst du denken, bin ich jetzt der Arsch, der sagt,
ich war der Kopf der Schlange. Die ist sofort an der Schlange vorbei. Ich stand quasi, ich war einen vom Tresen entfernt. Ich hatte jetzt also die Verantwortung, sie vor alle zu lassen.
Oh nein.
Oh, ja,
gemein.
Das war so. Und dann habe ich gesagt, ja, also habe dann nochmal die Schlange angeguckt, habe dann gedacht, ja, also ich meine, und dann habe ich so gedacht, naja, also das muss ja jetzt schlimmer sein als bei allen 18 Leuten in der Schlange.
Eben.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie schlimm das ist bei den Leuten in der Schlange. Ja.
Und dann hast
Dann hat so eine beherzte Frau, das ist ja jetzt, wir haben ja alle was, hat sie dann gesagt, wir haben ja alle was, das geht doch nicht.
Ja.
Das geht doch nicht.
Ist gut.
Und dann habe ich gedacht, ja, dann machen wir das so, wie die Frau sagt. Ja, und dann war das irgendwie so geklärt. Und ich hatte so gar keine Entscheidung zu dem Thema abgegeben. Ja. Ich war auch damit so ein bisschen überfordert. Naja, dann war ich da dran beim Tresen. Dann war das so, ja, dann, Herr Reiners, dann kommen Sie doch nochmal in anderthalb Stunden wieder.
Oh.
Ah ja, cool.
Oh nein.
Und, das war klar, dass es so ist. Dann kam ich wieder und habe gedacht, ach, Herr Reiners, das dauert bestimmt noch eine Stunde. Hier gab es gerade einen Notfall. Und dann habe ich gedacht, vielleicht war das die Frau. Vielleicht war das wirklich ein Notfall. Aber weiß man ja nicht. Keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, also jetzt, das kann natürlich sein, ich glaube aber auch, wenn ich jetzt da arbeiten würde, ne? Ich glaube, mein Argument für, nee, du musst noch mal eine Stunde wiederkommen, jetzt schon wieder, wäre immer, es gab einen Notfall. Also ich würde immer sagen, ja, hier gab es nochmal gerade einen Notfall. Also ich mache das ja so schon, wenn ich Termine absage, dass ich sage, ja, ist hier ein Notfall alles.
Gab einen Notfall.
Ist hier alles Notfall.
Ja,
wir fahren hier alle auf Sicht.
Ich weiß, wir beide hangeln uns hier von Notfall zu Notfall. Nee, Gott. Also das machst du eigentlich nie. Also mich verarscht du nie, oder mich verarscht du dann so gut, dass ich es nicht merke.
Nee, aber bei dir kann ich einfach, muss ich ja nicht verarschen, bei dir muss ich ja nicht sagen, ach Mensch, meine Tante ist wieder gestorben, da muss ich jetzt auch, da muss ich nochmal bei. Sorry.
Pass auf, Moritz, ich wollte noch zum Thema To-Do-Listen, ne? Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Thema, weil jeder macht das und das ist irgendwie, das ist schön, dass wir da mal ein Licht drauf werfen. Ich habe das nämlich wirklich so, ich habe einen Ordner, ich habe in meiner Notizen-App einen Ordner mit To-Do-Listen und dann habe ich unterschiedliche Ordner. Ich habe einen Ordner und dann habe ich unterschiedliche Listen mit unterschiedlichen Überschriften.
Okay.
Zum Beispiel, da habe ich jetzt ernsthaft eine To-Do-Liste, da steht dann, da ist die Überschrift, das mache ich, wenn ich keine Auftritte habe.
Also an den Tagen, wenn du zu Hause bist quasi.
Ja, oder wenn meine Freundin weg ist. Das mache ich, wenn meine Freundin weg ist.
Ah, das ist ja aber mega schlau. Also für mich wäre sie, wär sie zu weit weg.
Ja.
Ich würde dann nicht in die Liste gucken. Aber was zum Beispiel sind Sachen, die du dann machst, wenn deine Freundin weg ist?
Genau. Oder To-Do die nächsten Tage. Dann gibt's To-Do, das mache ich nach dem Urlaub. Das muss ich vor dem Urlaub noch mal. Es ist richtig, also ich habe hier richtig eine manische
Liste.
Das ist ein
sehr gutes, ausgeklügeltes System.
Ja. Ich arbeite richtig viel mit To-Do-Listen.
Okay, aber machst du das dann auch?
Ja, aber es gibt dann immer so ein paar Karteileichen, wo ich dann, also jetzt sehe ich hier zum Beispiel schon, es sind so 3-4 Sachen, da weiß ich schon, boah, da muss ich einen richtig guten Moment haben.
Zum Beispiel? Ist da einer dabei, den du nennen kannst?
Ja, so unangenehme Sachen klären. Also Stichwort Leuten absagen, dem man mal zugesagt hat.
Oh ja, oh ja.
Und dann hat man sich da irgendwie in dem Moment so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen verdribbelt. Da habe ich mich so reinquatschen lassen in so eine Zusage. Und jetzt ist das aber auch schon alles geplant. Und jetzt muss ich aber da dringend absagen. Und ich weiß aber, das führt zu viel Enttäuschung. Und das ist gar nicht gut. Und da wird auch richtig, also es kann richtig sein, dass da Leute auf mich sauer sind.
Ja, das verstehe ich gut. Aber ich meine, du musst also du weißt ja, dass du absagen wirst. Also, das lerne ich ja auch gerade erst. Also, das Einzige, was sonst passiert ist, du gehst dahin und du willst es eigentlich nicht, aber du weißt, dass das Gegenüber das will. Ja, aber das ist ja keine haltbare Situation. Eine gute Situation ist ja keine, wo die eine Seite nicht gerne in der Situation ist. Und du weißt, du wirst absagen. Und dann merke ich bei mir immer, ich warte immer, bis ich so richtig fertig bin, wo ich so richtig gestresst bin und merke, ich kann das alles nicht mehr. Ich breche gleich zusammen. Und dann sage ich ab, weil dann kann ich auch überzeugend vermitteln von, pass auf, es tut mir wirklich leid, du bist wahrscheinlich sauer und sowas, ne? Aber ich kann das nicht. Ich kann das jetzt nicht. Das würde mich.
Super.
So, und du kannst dann, ich habe das Gefühl, dann kann ich das wirklich so ausdrücken, dass das Gegenüber merkt, Ja, okay, also ich glaube, der kann das wirklich nicht. Also so wie das klingt, ich glaube, der kann das auf keinen Fall kann er da
ja,
jetzt.
Ja, das ist sehr gut.
Ja.
Ich mache das dann meistens so, ich habe dann so einen Lauf. Also ich habe dann schon so 2-3 Sachen gemacht, die waren echt nervig. Also gibt ja manchmal so Tage, da weiß man auch nicht, boah, heute gelingt mir alles. Ich habe die Fenster geputzt, ich habe die Zahnzwischenräume, die habe ich sauber und weißt du, so, und ich habe jetzt auch noch einen Arzttermin gemacht. Ja. Heute gelingt mir einfach alles, weißt du was, so schlimm ist es doch nicht. Heute wird abgesagt.
Ah, so kann man das natürlich auch machen. Klar, das ist natürlich auch schlau.
Aus so einer guten Laune heraus.
Also nicht in so einem Tief, sondern in so einem Hoch, wo man gerade denkt, ach komm, weißt du was, Hoch. Heute stehe ich zu mir. Ja.
Heute stehe ich zu mir und dann macht man das sozusagen, sagt man mit guter Laune ab.
Ja.
Aber man ist dann ganz empathisch mit dem anderen und der Gegenseite.
Ja, das geht auch.
Und dann sagt man so, oh ja, ich verstehe auch, das ist jetzt doof für dich. Ja, so,
weil,
ne,
wenn
dass
du
man
jetzt,
da ein bisschen mehr.
Wenn dich jetzt jemand fragt und sagt, ey, wollen wir uns nicht mal treffen? Und das ist so jemand, das ist so jemand, mit dem willst du dich gar nicht treffen eigentlich. Also da hast du gar kein Interesse daran. Also es gab auch in der Vergangenheit kein Interesse daran. Dann ist es ja, es fühlt sich ja an wie so ein bisschen, also eigentlich müsste man ja eigentlich nur sagen, nee, ich möchte auch gar nicht mit dir befreundet sein. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass sich das anbahnt und das wird es auch nicht und das.
Ja.
Das fühlt sich ja immer so ein bisschen an wie so ein kleines Schluss machen.
Ja, ich finde, das muss man gar nicht machen. Also ich finde, man macht es doch normalerweise so, dass man sagt, ich kann jetzt erstmal gerade nicht. So.
Ja, aber dann muss man das ja immer wieder, jede Woche wieder sagen. Das ist auch nervig.
Ja, aber also bei normalen Leuten, also wenn die jetzt nicht wahnsinnig sind, dann ergibt sich das ja irgendwann mal, dass man da, dass die Person dann nicht mehr fragt, wenn man da jetzt nicht selber mehr den Faden aufnimmt, oder? Das ist doch normal. Das geht mir auch so. Wenn ich Leute 3-mal frage, ey, wie sieht's aus? Und dann kommt kein Feedback, dann denke ich mir, nee, dann lasse ich das mal jetzt.
Ja.
Also, wie würdest du es denn umgekehrt machen? Wenn du jetzt, also du willst jetzt jemanden treffen, ne?
Ja.
So, und dann sagt er dir ab, so einmal.
Ja.
Ja? Okay. Dann sagst du vielleicht, würdest du dann nochmal nachfragen oder nicht?
Ja, wahrscheinlich würde ich noch einmal fragen, weil ich irgendwie denke, naja, das war der zeitliche Gründe. Aber du hast schon recht, ab dem 3. Mal, oh, ich schaff's schon wieder nicht, würde ich auch denken, ja gut, okay, das sind jetzt, ja, ich würde dann einfach nicht mehr fragen, das stimmt.
Genau, ab dem 3. Mal würde ich denken, na gut, wenn du noch Bock hast, dann meld du dich einfach.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Weißt du? So, und dann kann man ja gucken. Wenn sich der nicht meldet, dann hat sich das eben. Also das muss ja gar nicht so dramatisch sein. Also manchmal ist es einfach so, dann passt es irgendwie nicht und dann, mein Gott, ist ja, also ich würde das auch nicht persönlich, also ich selber nehme das nicht persönlich. Ich bin dann eher froh, wenn ich weiß, woran ich bin. Ah, die Person hat da irgendwie keinen Bock. Ja, dann machen wir es nicht, so in Ordnung. Also ich finde das ja viel furchtbarer, als sich zu treffen und dann muss man so die Zeit totschlagen und dann hat der eine Person vielleicht gar keinen Bock drauf oder so.
Ja, ja, genau. Das sollte, eigentlich sollte das nicht passieren. Aber ich glaube, es passiert sehr oft. Ich glaube, sehr viele Leute treffen sich auf diese Art und Weise. Muss man nicht.
Ja, ist das so?
Ich glaube ja. Viele Leute. Und Leute, ja, okay. Wir wollten nur sagen, mach das nicht. Mach's einfach nicht.
Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nee, ich habe das wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Aber das ist, wenn man Ende 30 ist, da weiß man auch, ich habe nicht mehr viel Zeit. Da wird man effektiver. Ja, mit Anfang 20 denkt man sich, oh, hätte ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, aber guck mal. Und jetzt, also ich glaube, schon immer in den 30ern habe ich das eigentlich kaum noch gemacht, dass ich Leute getroffen habe, auf die ich keinen Bock hatte. Das ist eigentlich nicht mehr jetzt so vorgekommen.
Ja, aber es ist gut. Also es ist ja gut, dass immer jemand damit aufzuhören.
Kann man auch direkt lassen. Vor allen Dingen dann kann man mehr Zeit mit denen verbringen, auf die man Bock hat. Ist doch klar. Ja, und das sind wirklich so eine, also heute ist ein To-Do-Listen-Tag, Moritz.
Ja, hast du, also
für dich,
ja, ich habe jetzt nur noch, ich konnte bis jetzt und jetzt gleich sind wir fertig und dann fahre ich los und hole die Kinder ab vom Kindergarten. Naja, und dann ist vorbei mit To-Do-Liste. Ja. Ne? Also dann klar, fahre ich noch zum Vorstandstreffen mit den Kindern und so, dann kommen wir wieder, wenn die schlafen gehen. Aber so meine To-Do-Liste kann ich immer nur, eigentlich nur von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Da muss ich all das schaffen, was ich an so einem Tag so machen muss.
Ja, es sind 4 Stunden, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, eigentlich sind so 3,5 Stunden habe ich effektiv. Da schafft man schon einiges. Nicht alles, aber einiges.
Und ballerst du die dann so durch?
Naja, es sind ja auch, ja, klar.
Also ist es dann wirklich, machst du es dann wirklich?
Naja, ich habe ja aber auch selten irgendwie jetzt so 3,5 Stunden wirklich am Stück, ne? Weil dann ist irgendwie, naja, morgen ist dann nochmal, muss ich nochmal eine Stunde in die Schule, übermorgen ist dann nochmal eine Stunde irgendwo so ein Online-Termin. Am Tag danach ist irgendwie so ein Vorgespräch für so einen Podcast, den ich da dann irgendwie einmal mache oder sowas. Irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. Schneide ich noch ein Programm. Ja. Und parallel dazu muss ich ja immer noch falsch, aber lustig schreiben. Das gibt's ja auch die nächste Staffel dann wieder. Und zack, das muss ich ja dann immer in den Minuten dazwischen.
Ja, stimmt.
Überlege ich mir schnell noch ein paar, paar Sachen.
Im Juni nehmen wir wieder auf. Da kriege ich immer Nachrichten, wann das denn jetzt soweit ist. Also es ist so.
Ja, ja, klar. Weil alle geiern auf die
alle
Tickets.
Alle geiern auf die Tickets. Es ist so, das wird dann immer kurz vorher, geht das online. Da müsst ihr dann halt auch ab und zu mal gucken auf unseren Social-Media-Profilen. Aber wir können ja schon sagen, die Aufzeichnung, also falls ihr dann da seid, das ist so KW. Ich arbeite jetzt viel mit KWs übrigens, ist soweit.
Ja, ich merke, ja, du übel, ja, und du hast das dreimal schon auch bei uns in der Gruppe und ich denke immer, ich habe, wann soll ich wissen, was KW24 ist? Keine Ahnung.
Aber es steht einfach in meinem Kalender.
Ja, bei
auch.
Mir nicht. Deswegen, bei mir steht.
Hast du nicht einen ganz normalen Google-Kalender?
Ja, und da steht es bei mir nicht drin.
Doch, das steht doch da. Das steht da, guck mal, da links neben den Wochentagen, da steht immer so eine Durchnummerierung ist da, so ein graues Feld durchnummeriert. Gibt natürlich auch andere Kalender, zum Beispiel Apple-Kalender. Oder Schlag mich tot Kalender, Kalender, die super App. Ich kenne so viele Kalender-Apps jetzt nicht, aber nutzt bitte die Kalender-App, die ihr wollt, die sind ja alle gleich. Darum geht's mir nicht. Aber da arbeite ich mit, weil ja, das geht dann einfach schneller, als zu sagen, ja, die Woche vom 3. bis zum 9.
Ja, 3. Juniwoche. KW 23. Ja, also die erste Woche, was gilt die erste Woche? Weil der erste ist ein Donnerstag. Ist das dann schon die erste Juniwoche?
Genau.
Ja, ja, klar.
Wann fängt für dich die Woche an? Genau. Und dann da arbeiten wir dann eben mit KWs.
Klar.
So, und also. Ne, KW oder ja, nicht Kilowatt, sondern Kalenderwoche 23.
Ja, also wann nehmen wir auf? KW 23.
Also,
Kalenderwoche.
3. bis 9. Juni schreibt ihr euch mal in eure KW-Kalender. Ich nehme an, dass ihr uns viele, weil das sind ja QualitätshörerInnen. Ihr arbeitet, ihr seid auch viel beschäftigt und ihr arbeitet natürlich auch mit KWs. Das ist ja ganz klar. Ihr seid da fest eingetaktet in den Rhythmus, in den KW-Rhythmus. Eine Woche davor oder so, oder vielleicht zwei Wochen davor, werden wir Tickets dafür zum Verkauf anbieten. Das sind immer relativ wenige und die sind immer sehr begehrt.
Falls ihr jetzt sagt, oh nein, ich habe kein, was ist dieses Falsche, aber lustig, guckt euch einfach die Folge von gestern an, da hatten wir zu Gast Theresa Hosser, da hatten wir fantastische Sachen. Da, zum Beispiel, Theresa ist ja auch eigentlich ausgebildete Tierärztin, da hat sie uns einmal auf komödiantische Art und Weise erklärt, wie man Analbeutel bei Hunden ausdrückt. Und wir haben meine Lieblingskategorie gespielt, meine neue, nämlich das Leben von Moritz Neumeier. Ne?
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich die Einleitung.
Diesmal zum Beispiel habe ich die Frage gestellt, was sagte Moritz, als er von der ersten Schwangerschaft seiner Frau erfahren hat?
Ja, und ich muss sagen, da hätte ich alleine einen Podcast mitfüllen können. Das war wirklich die Aufforderung von Moritz. Hey, Till, hast du Lust, mir Scheiße ins Gesicht zu werfen? Und ich habe gesagt, hä? Ich habe hier ganz einen LKW da. Sehr gerne.
Du, ich habe auch, wir hatten gerade Redaktionssitzung und wir erhöhen die Taktung auch nochmal, glaube ich, sogar für das Spiel innerhalb der Staffel, weil mir das dermaßen viel Spaß gemacht hat. Ja, ich fand das super.
Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, war wirklich lustig. Ja, guckt euch die Folge an, ist wie immer sehr gelungen und vielen Dank für euren Zuspruch, weil mittlerweile muss man sagen, das ist schon echt ein großes Ding geworden jetzt, ne? Das ist jetzt stetig gewachsen, das hat immer so 200.000, 300.000 Views mindestens und ist jetzt auch nicht selten, dass man über eine halbe Million hat. Und für so ein wöchentliches Format ist das ganz schön geil.
Wir haben so zwei, drei Folgen mit 800.000, 900.000 Klicks und man muss sagen, für mich ist ja auch, das war mein Einstieg in den Mainstream. Ich würde mal sagen, locker ein Drittel der Menschen, die mich auf der Tour erkannt haben, haben mich erkannt als, warte mal, du machst doch diese Sendung da. Die hatten keine Ahnung von dem, was ich da sonst noch so mache, aber die haben mich wegen dieser Sendung erkannt. Und das ist, ich sag mal, da ist die Agentur auch beruhigt, ne? Dass der Momo-Meister auch mal bereit ist, so ein bisschen in Mainstream zu kommen, ne?
Ja, oder? Und wie ist es denn für dich im Mainstream? Das sind ja die ersten wackeligen Versuche jetzt für dich in den Barfußschuhen, da jetzt auf einmal auf einem gepflasterten Weg zu sein, ne?
Liebe
auf dem Weg des Mainstreams, auf dem oder? Ist schön, ne?
Liebe
ist auch mal schön.
Njam.
Es macht auch mal Spaß, oder? Es ist ein schöner Ausflug eigentlich.
Ja, ist ganz gut. Aber es war so ein bisschen absurd, weil er hat im Hotel gearbeitet und meinte, du bist doch der von Falsch aber lustig. Was machst du hier denn? Und ich meinte, wir sind hier auf Tour. Und er meinte, was, mit den ganzen Leuten von Falsch aber lustig? Ja, krass, geil, wo kann man das denn sehen? Und ich meinte, nee, also das wäre jetzt, nur ich jetzt. Und er, wie spielst du das denn alles? Und ich meinte, nee, also ich mache eigentlich mache ich so Comedy.
Ein Solo-Comedy.
Ach, Comedy, ja, spannend. Ja, freue ich mich auf die nächste Staffel. Und dann war der Daubs auch wieder gelutscht.
Ja, wow.
Aber war nett. Ja, ist gut. Ich mag das. Ich mag das, das zu machen.
Ja, das verstehen manche Leute, glaube ich, nicht, dass es eigentlich so ist. Das ist ja, uns freut es ja total. Aber ich weiß nicht, wie du das jetzt doch so für dich siehst. Aber ich sehe das eigentlich immer noch so, dass alles, was ich im Fernsehen mache, ist Werbung für meine Live-Show. Ja, das klar. ist mein eigentlicher Job.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, okay, das andere ist vielleicht auch ein Zweitjob und ist jetzt nicht nur Werbung, okay. Aber vor allem ist das so das, was ich kann und das, ja. was ich liebe. Und dafür mache ich das alles, würde ich sagen.
Ja.
Und die Leute sind dann auch immer oft erstaunt. Das muss man ja bei dir auch mal sagen. Also Moritz ist ja wirklich ein fantastischer Live-Comedian.
So, ja, Leute wissen
egal,
das.
Egal, was man, ja, das wird, ja, das muss ich, das ja. ist ja wirklich so. Du bist einfach ein sehr guter Live-Comedian. So, und du kannst es auch gut moderieren und so. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn einem nur ein bisschen was von dir gefällt, dann wird es auf jeden Fall eine Offenbarung sein, wenn man live da ist, weil das ist der Job, den du seit 15 Jahren machst und den du seit 15 Jahren sehr, sehr gut kannst.
Ja, aber weißt das du? Ist, ja, das vergessen
so,
die bei
den,
uns manchmal.
Den du so
ne?
trainiert hast.
Ich glaube,
ja,
glaub bei dir.
Weil das denke ich dann wirklich, ja, es ist wirklich so, dass die Leute denken so, ach krass, dass du das so gut kannst. Und ich ja. denke, ja, das ist mein eigentlicher Beruf. Ja. Das, so, ne? Das ist so.
Ich glaube, ja. es sind viele Leute, es gibt ja auch, klar, bei dir, wenn du irgendwie jetzt, so wie letzte Woche, dann so dieses kleine Segment hast in der Heute-Show, wo du einfach nur 2-3 Minuten was machst. Dann ja. über, letztes Mal war es Homöopathie und man ja. deswegen dann ein Ticket kauft und man geht in diese Show und dann merkt man, ach warte mal, okay, das ist ja, ach das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also dass der...
Das geht ja, über 90 Minuten geht das ja. Ja genau. Und
das ist ja ziemlich gut. Ja.
Das Feedback habe ich nämlich auch bekommen, weil falsch, aber lustig und das wird bei ganz vielen so sein. Es geht jetzt gar nicht um mich oder um dich, sondern wahrscheinlich für alle Leute, die jetzt auch da Mitglied sind bei ja. falsch, aber lustig und in dem Ensemble sind sozusagen. Hat einer so zu mir gesagt, ja, ich sehe da immer diese lustigen Videos von dir. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das dann so auch so über 90 Minuten, ja. ob das dann auch lustig ist. Ja. Ne? Dann ich denke, ja, das ist ja schon noch was anderes dann, was ich
genau,
da mache.
Genau, das habe ich, also Minuten. Ich mache das, was ich da mache, das, was du im Fernsehen siehst, deswegen so gut, weil ich das andere so gut kann. Also, das ist ja. einfach nur eine Adaption für, okay, ich verwurschtel das jetzt in so einen Bildschirm rein. Ja, doch, genau. das ist.
Und ist es denn jetzt. Gibt es denn jetzt auch schon bei dir so enttäuscht, Leute, wo du jetzt sagst, jetzt bist du so ein bisschen, jetzt hast du das Gefühl, der Mainstream klopft an und mhm. du machst ihm auch netterweise die Tür auf, mhm. Machst den, also sagst auch so, ja, also kannst ja schon ein bisschen sein, mhm. aber jetzt nicht die ganze Zeit, mhm. ne? Kannst hier gerne so. Und ist es denn jetzt so, dass Leute auch schon auf dich zukommen und enttäuscht von dir sind? Weißt du, weil denen das so zu Mainstream ist und
nee.
Das sind so Fans, die wollen dich immer für dich haben und die kenne ich aus dem SO 36 und jetzt ist es so größer und das finden sie schon nicht mehr so gut.
Ja, doch, es gibt so, ich mache jeden Monat eine kleine Show in Hamburg und da kommen schon viele, die ja. nachher irgendwie sagen, naja, also jetzt, ich würde jetzt nicht in die Leishalle gehen mit 1000 Leuten oder sowas, aber hier finde ich immer noch gut. Ja. Das gibt's dann schon, aber ich glaube, was ist vor allem, nee, das, also nicht mit falsch, aber lustig. Es gibt so ein paar Leute, die dann danach irgendwie kommen oder schreiben, ja, früher war das ja härter, du bist ja gar nicht mehr so hart. Also vor 10 Jahren, wo ich denke, vor 10 Jahren war ich 26, da ich das Gefühl, ich muss hier richtig krass provozieren. Ja, das wird irgendwann für mich auch langweilig. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwelche Witze machen und das einzige Ziel ist, dass Leute machen, oh, das war aber doll. Ja, das ist jetzt, das habe ich auch durchgespielt irgendwann. Ja, aber nö. Ist es bei dir so, dass Leute irgendwie denken, oh, du bist so anders geworden? Alle sagen das?
Nee, also immer, es gibt immer ein paar, die finden dann, aber da weiß ich dann immer nicht, ob die mich wirklich dann, also ich weiß nicht, was früher für die ist, weil Leute bringen das dann auch so durcheinander.
Ja.
Also ich denke dann immer so, früher warst du noch so und so und dann habe ich gedacht so, ja, aber das ist ja nicht früher, das war vor 2 Jahren. Das war vorgestern, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass ich mich offenbar so schnell verändert habe. Ja, und da gibt es immer so ein paar, die so, aber denen glaube ich nicht, dass sie so richtig... Ja, kann ja sein so, aber das sind oft so Leute, die dann jetzt, habe ich nicht das Gefühl, dass sie mich seit 10 Jahren verfolgen oder so, das gut finden. Und das sind dann doch überraschend wenig Leute. Aber Moritz, ich habe jetzt einen großen Charaktertest vorbereitet.
Ja, aber eine Sache dazu Nur noch eine Sache dazu. Ja. Ich glaube, du kommst langsam in eine Größenordnung, wo Leute auch das scheiße finden, dass dich so viele Leute kennen. Weil ich glaube, also ich erinnere mich daran, dass ich in den USA war und habe da zum ersten Mal Alt-J gehört und das kannte keine Sau. Und Leute, das ist ein richtiges Erweckungserlebnis. Und als ich zum ersten Mal hier in Deutschland saß und das lief in so einem Café, habe ich gedacht, ja, jetzt ist auch scheiße. Jetzt kennen das ja alle. Das ist ja gar nicht mehr mein Alt-J. Und bei dir ist wahrscheinlich auch so, dass Leute sagen, dass die früher war das immer so, dass sie gesagt haben, kennst du Till Reiners? Ja, nee, ja, ich weiß, kennst du nicht, aber oh, ist ja absoluter Hammer. Und wenn du jetzt sagst, Till Reiners, dann habe ich auch Karten, dass man denkt, scheiße, ist gar nicht mehr. Ich kann Leuten gar nicht mehr davon erzählen. Das kommt auch.
Genau, man verliert so ein bisschen den Geheimtipp-Status, so, genau. Und es ist so, auf einmal, ich werde jetzt gerade bekannter. Das heißt, dass ich überhaupt aufploppe bei Leuten auf dem Radar. Und das heißt aber auch, da heißt nicht nur, dass sozusagen es wächst, dass Leute mich gut finden, sondern es wächst auch, dass Leute mich scheiße finden.
Ja, klar. Ja.
Und die Diskrepanz wird immer größer. Also ich bin ja dann irgendwann so, dass du denkst, oh krass, so zweimal, spielt jetzt zweimal im Tempodrom. Und dann gibt's aber zum ersten Mal Leute, die mich doof finden und zum ersten Mal merken, ja, der spielt aber irgendwie groß. Das steht aber in krasser Diskrepanz zu meinem Geschmack.
Mhm.
Also wie kann der denn so ein unlustiges Arschloch so groß spielen?
Was ist denn los mit euch da draußen?
Genau, ja. Und das wäre natürlich vor 5 oder vor 10 Jahren, wäre denen das einfach egal gewesen, dann würden die einfach sagen, ja gut, das ist ein kleiner Comedian, das ist halt nicht mein Geschmack, weiter geht's.
Ja, ja, okay.
Aber jetzt dadurch, dass die Leute merken, aber ein paar finden ihn richtig gut, müssen die dann, also fühlen die sich dann quasi verpflichtet zu sagen, hä, das finde ich aber richtig scheiße. Warum finden das denn Leute gut?
Ah, okay. Ja, das ist ja einfach.
Da muss man
nur
so Geschmacksäußerungen dann, also ist ja total klar, machen wir ja genauso. Mhm. Ist ja, also, dass man sich irgendwann denkt, hä, aber wieso finden das denn Leute? Also ich habe zum Beispiel gestern Taylor Swift-Konzert gesehen zum Beispiel.
Ja.
Den Mitschnitt vom Taylor Swift.
Ja.
So, und dann ertappe ich mich dann auch bei dem Gedanken, hä, warum finden das denn Leute gut?
Ja, ja. Also warum so gut?
Ja, genau. Ich würde auch eher sagen, nicht, warum finden die das gut? Ich verstehe, warum die das gut finden, aber warum finden die das jetzt so gut? Also, das ist wirklich so, also die Kamera zoomt von oben vom Weltraum rein auf das Stadion und da sind dann irgendwie 70.000 Menschen und feiern sie und man denkt sich so, und die haben alle irgendwie so 100, 200 Dollar bezahlt, mindestens für eine Karte, wenn nicht mehr. Und dann, ich habe das schon verstanden, die Show ist auch geil und so, aber ich finde die Songs irgendwie, also ich finde die Show geil, aber ich finde so, und das drumherum, aber die Musik an sich ist mir irgendwie zu Pop, ist mir zu sehr irgendwie, zu sehr ein bisschen Plastik, obwohl ich die Texte auch irgendwie so verstehe und so und check das schon alles so, warum das so anknüpfungsfähig ist.
Ja.
Naja, aber auf jeden Fall, es liegt daran, Taylor Swift, selbst wenn Taylor Swift nur ein bisschen weniger bekannt wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht so, dass ich mich damit beschäftigen würde, aber jetzt ist es so aufgeploppt und jetzt hat man da irgendwie eine Meinung zu halt. Das ist jetzt ja eben
und
so.
Auf der anderen Seite ist es aber auch schön zu wissen, dass du eigentlich mit denselben Sachen zu kämpfen hast wie Taylor. Und dass man da, dass
wie
du da, dass du da auch auf Dauer eine Ansprechpartnerin hast, mit der du dich austauschen kannst. Weil das fehlt ja auch früher oder später.
Immer wenn ich Will Smith sehe, sage ich, das ist einer der wenigen Leute, die mich verstehen können. Mein Gott, nur vom Prinzip her. Du weißt doch, was ich meine, Moritz.
Aber das ist,
jetzt in Extremo gedacht. Das ist natürlich nicht so. Das ist natürlich nicht so.
Nein, aber es fängt bei dir an, dass Leute dich scheiße finden, einfach nur, weil andere dich gut finden. So, Persönlichkeitstest.
Genau, das meine ich. So, pass auf. Und jetzt gibt's einen großen Persönlichkeitstest. Ich mache nämlich jetzt eine große Arena-Tour.
Mhm.
Das meine ich ganz ernst.
Ich weiß.
Ich mache wirklich eine große Arena-Tour. Ende März bin ich in 10 großen Städten, weil jetzt alles so schnell ausverkauft war, dass ich mir gedacht habe, okay, das finde ich witzig, zum Abschluss dieser Tour, also man hatte jetzt irgendwie 1,5 Jahre lang die Chance, mich live zu sehen, hat es auch noch im Herbst und so, mich live zu sehen in etwas kleineren Locations.
Mhm.
Jetzt mache ich einmal die ganz große Nummer.
Arena.
Jetzt wird einmal das ganze...
So geil.
Das wird so verrückt.
So gut.
Also das heißt die Main Italien Grandissimo Tour.
Mhm.
Und das heißt also die sehr große Tour. Sehr groß ist das.
Die sehr große Tour, ja.
Und ja, dann spielen wir dann einfach wirklich in... also ab Dienstag jetzt, wenn der Podcast rauskommt, am Dienstag startet der Vorverkauf. Ich bin in den 10 größten deutschen Städten unterwegs.
Mhm.
Und da wollen wir mal gucken. Unter anderem Hamburg zum Beispiel. Und da sind wir einfach wirklich dann in dieser Barclaycard. Wir haben dann immer nur noch so anonyme Namen. So Barclaycard Arena. Barclaycard finde ich toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Barclaycard.
Großer
ich,
Fan.
Also
großer Fan.
Daumen hoch. Ich weiß gar nicht, was die machen, aber gut.
Keine Ahnung.
Oder? Weiß man immer nicht. Das finde ich das Krasseste.
Ja, ist so eine Karte.
So, wenn so ein Stadion 18 Jahre lang so heißt und man denkt sich, hier zum Beispiel Lanxess Arena in Köln, da bin ich auch.
Mhm.
Oder wo ich mir dann auch denke, was
ist Lanxess?
Was macht ihr?
Was ist das?
Warum verdient ihr so viel Geld, dass ihr ein Stadion kaufen könnt, also so eine Arena kaufen könnt? Und warum läuft das bei euch?
Ja, keine Ahnung, wer das ist.
Wenn wir das alle nicht kennen, wieso ist das so?
Ja, was ist Lanxess? Ich hab mich nie gefragt.
Das ist wirklich mal umgekehrt, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen, du kannst erfolgreich sein und underground bleiben. Das sagt dir eigentlich Lanxess.
Ja,
weißt du kannst
so
sehr
klar
viel Geld verdienen und niemand kennt dich.
In Berlin heißt es dann Mercedes-Benz Arena, wo ich denke, ja klar, Mercedes-Benz. Ja, die haben eine Arena. Ja, natürlich haben die. Das ist Mercedes-Benz. So.
Nee, aber das ist jetzt auch anders. Ist jetzt Uber Arena oder Uber Eats Arena?
Ja gut, aber Uber. Es ist dann ja trotzdem Uber.
Ja, kennt man.
Ja, kenne ich. So.
Ja, genau,
aber
kennt man.
Barclaycard und Lanxess, ja, keine Ahnung, was das ist.
Ja, oder Max Schmeling zum Beispiel. Kennt man auch. Findet mich zum Beispiel in der Max Schmeling Halle? Kennt man.
Wer ist so Max Schmeling?
Weißt du? Der Boxer.
Das ist seine Halle oder was?
Nein, das ist so ein ganz alter Boxer aus den 30er Jahren.
Ja, aber das ist ja nicht seine Halle. Das ist dann einfach so, das hat irgendjemand einfach dann so genannt und das ist dann so ein städtisch geführtes Ding oder was. Das ist nicht so, dass seine, dass, ja, dass Max Schmelings Tochter jetzt sagt, nee, da kaufe ich mir eine Halle. Nenne ich Max Schmeling. Wegen Papa.
Nee, das war zu Ehren von Max Schmeling. Der, ja, hat sich das, okay, der hat es da nicht selber, ja, gut, gebaut. Es ist nicht so, dass, ja, er nach seiner Karriere gedacht hat, jetzt baue ich hier eine Halle vorne.
Ja, okay, das macht
so
Sinn.
So nicht. Aber so, also das ist noch das alte Prinzip, dass man früher so Sachen so genannt hat, wie das, dass, ja, man so, da hieß das halt Parkstadion oder Ruhrstadion oder so.
Ja, genau, das macht
das ist auch, ja.
So, und dann, naja, kann man jetzt, so, ab, das ab ist Dienstag jetzt auf kann man Tickets so, kaufen für die Arena-Tour.
Kann man da Tickets kaufen und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir sind da richtig so mit so einem Truck unterwegs, da sind so mit so einem Nightliner,
ja, klar,
weil wir machen das selber. Also wir machen, ja, alles selber, das ist ja mal so, man mietet die Halle, mhm, und dann stellt man dann alles selber rein. Mhm. Und wir haben jetzt richtig so seit, ich bin jetzt seit einem, jetzt, ach, endlich kann ich das alles erzählen, ey. So, ich bin jetzt seit einem halben Jahr, bin ich schon dran wegen Licht, weil ich will ja, das ist, ich will ja, dass es einfach geil aussieht, so. Ich, mhm, will nicht, dass Leute irgendwie denken, oh, das ist jetzt irgendwie so eine Sellout-Stimmung oder so, sondern ich will, dass das ein geiles Erlebnis wird, mhm, so. Ne? Und es ist übrigens auch so, das ist echt interessant, also jetzt wegen Geld, ne? Das ist, man verdient natürlich mehr, wenn da 5000 Leute kommen im Vergleich, ob da 1000 Leute kommen.
Ja,
aber man verdient
aber
gar nicht fünfmal mehr.
Nee, das so, ist, die gar Kosten nicht. Sind einfach also, auch, weil die, ja, Kosten sind auch fünfmal so hoch.
Ja, nee, die sind halt höher. Also das ist halt wirklich krass, das ist so ganz komisch. Also es ist nicht, ja, proportional. Also, ja, man würde ja sonst bei all, also es ist ja eigentlich bei den meisten Sachen im Leben so, wenn man viel kauft von etwas oder wenn es irgendwie größer wird, dann gibt's so Skalierungseffekte, mhm, und dann wird es einfach weniger.
Ja.
Also ihr kennt das. Wenn ihr kauft 18 Hubschrauber, das ist billiger.
Ja.
Ja? So, klar. Das ist Moritz zum Beispiel. Der hat sich 18 Hubschrauber gekauft, dann hat man welche auf Halde.
Man kennt,
ja,
das zum Beispiel. Ich habe gerade für meinen Sohn so, so Folien gekauft für seine Pokémon-Karten.
Genau, siehst
so,
du.
Und dann kannst du 100 Stück kaufen für, weiß ich nicht, 2,98 Euro. Oder 200 Stück. Dann kosten die quasi pro 100 Stück nur noch 268. Oder du nimmst 300 Stück, dann kosten sie irgendwie 2,94 Euro.
Ach, der, Moment, dein Sohn macht doch mit Pokémon-Karten? Macht der das und der beschichtet die dann oder wie?
Das ist ein Riesending, Pokémon. Und naja, ich habe, wow, jetzt das für ihn auf die nächste Ebene gehoben. Weil klar, alle tauschen diese Pokémon-Karten. Niemand kennt die Wertigkeit von irgendwas. Und dann gibt es irgendwelche Parameter von, naja, aber er hat gesagt, das ist eine gute Karte. Also ist das eine gute Karte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das ist ja eigentlich ein Spiel. Spielt ihr das gar nicht? Und er meinte, nee, keiner kennt die Regeln. Also habe ich jetzt angefangen, quasi, ich habe ihm dann so das erklärt, wir haben das zusammen gelernt, jetzt spielen wir das zusammen, ich habe mir auch so ein Deck gekauft und zusammengestellt, damit ich das mit ihm spielen kann, damit er seinen FreundInnen sagen kann, guck mal, man kann das übrigens spielen, so sind die Regeln, weil dann macht das irgendwie Sinn und dann macht auch dieses Kartensammeln viel mehr Sinn, weil dann sammelst du nach, naja, ich brauche die und die Karten, die gelten jetzt bei euch als schlecht, aber ich brauche die für mein Deck, damit ich beim Spielen gewinnen kann, so, und deswegen bin ich da jetzt sehr drin bei Pokémon.
Geil. So, und da ist es eben auch so, wenn man viel kauft, spart man natürlich.
Ganz genau, ja. Oder bei Poster
erstellen. So, das ist der Metro-Effekt.
Genau. Ja.
Ja, der klassische Metro-Effekt. Mhm. So, kauft doch einfach 800 Kilo davon, dann ist super preiswert. So,
das alte Loriot-Prinzip.
Und das ist irgendwie bei, genau, und das ist bei großen Shows einfach anders. Das ist wirklich interessant und das ist dann auch wirklich so, dass man irgendwann merkt, ah ja, also 5 Euro mehr müssen wir nehmen, einfach weil es sonst nicht anders geht.
Mhm.
So. Und auf jeden Fall machen wir diese Show und die wird auch geil. Phyllis Taschan ist Support, das wird, glaube ich, richtig geil.
Mhm.
Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen, das sind die letzten Shows, sind die allerletzten Shows von meinen Italien, danach ist Schluss. Wir machen noch einmal, hauen noch einmal auf die Kacke und dann ciao.
Mhm.
So, und ja, das ist wirklich, und ich habe schon überlegt, ob ich da mal im LKW dann auch mitfahre. Also wirklich mit so einem, weil die haben da so Bühnenteile drin und dann so Licht und so. Und dann würde ich eigentlich gerne mal so einen Traum wahr werden lassen und dann einmal mit so einem LKW-Fahrer dann so mitfahren, weißt du?
Du solltest dann mitfahren und du solltest dir einmal den ganzen Aufbau mit angucken, weil, also das ist einfach voll geil, das zu wissen. Weil, weißt du nicht, so, weil du guckst, alle gucken das Taylor Swift-Ding und denken, ja, dann ist da so Licht. Aber du bist in der Position, da zu gucken, ja, okay, aber wie genau funktioniert das denn jetzt hier? Warum ist denn das Licht so und warum ist das so? Also, du kannst ja voll viel lernen, was du wahrscheinlich sehr, jetzt für dich sonst eigentlich jetzt nicht wirklich in deinem Alltag gebrauchen kannst. Aber ja, doch, das ist schon mega spannend.
Nee, aber ich finde es schon spannend. Und die sind ja wirklich so, also es wird dann so sein, die bauen diese Halle auf, so, und dann ist die Show. Und danach bauen die diese sofort wieder ab, diese Bühne und all das Licht, räumen das in den LKW und fahren dann sofort los zur nächsten Location.
Um das da wieder
Nürnberg zum Beispiel oder so. Und bauen da dann, kommen dann da an irgendwann und bauen dann ab morgens 8 Uhr das Ding wieder auf.
Mhm.
Das ist ein Riesenaufwand.
Ja.
So, ich, ja. Das ist echt, ja.
Das ist echt krass.
Bin ich sehr gespannt. So, jetzt müssen nur noch Leute kommen, weil sonst wird unangenehm, ne?
Ja, weil sonst.
Sonst heißt das Programm spontanerweise einfach, nenne ich das einfach wie deins, nämlich unangenehm.
Ja, also wenn er jetzt, also, und das ist ja wirklich, wenn du jetzt zu wenig Tickets verkaufst, ja, dann bist du ja auch insolvent dann, ne?
Ja.
Wenn jetzt keiner ein Ticket kaufen würde.
Wenn jetzt null Leute kommen, dann ist es so, ich glaube, dann sind die Veranstalter ein bisschen schlecht, auf mich zu sprechen, aber ich meine, ich könnte ja nicht...
Das wäre wohl Punkt 1, ja.
Ja, das wäre wohl Punkt 1, die hätten dann schlechte Laune und ich glaube, man kann dann sich dann so rauskaufen aus dem Vertrag, aber das wird dann teuer.
Mhm, okay.
Es wird dann halt teuer.
Also Leute...
Und ich sag mal, Moritz, dann könnte sein, dass wir beide da nochmal richtig... Also, dass ich da richtig mit richtig vielen Ideen um die Ecke komme, wie man nochmal Geld verdienen könnte.
Dass wir dann nochmal einen zweiten Podcast vielleicht.
Einen zweiten, dritten
Aber
Podcast.
Jeden Tag.
Und was hältst du von dem T-Shirt hier? Und da habe ich jetzt nochmal einen Pullover gemacht. Und Moritz, jetzt, ich weiß, Thema Gartenhaus.
Firmenauftritte.
Wie heißt es?
Würden wir gerne
Baumärkte.
Noch mal. Ja, da haben wir eine ganze Tour gemacht.
Bist du nicht
dann
so Fan, Moritz? Aber hör mich, lass mich erstmal ausreden. Wie klingen 10.000 Euro für dich?
Doch, erstmal geil. Können wir da 10 splitten.
Ja.
Weil das bräuchte ich dann schon.
Kennst du Mein Schiff 2? Ja. Das ist sehr, sehr schön. Und die haben eine wirklich stilvolle Feuerschluckshow. Und wenn wir davor und danach nochmal Witze erzählen,
ich
kann alles
freu
passieren.
Mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Das war, ja, jetzt kann ich das endlich mal so. Jetzt bin ich da, da werde ich ab und zu mal ein Update geben, Freundinnen und Freunde.
Ja. Ja, apropos Update, wir haben ja irgendwann mal gesagt, und vielleicht ist heute der Tag gekommen, wir haben ja irgendwann gesagt, okay, man müsste mal so Frauen aus der Geschichte, historische Frauencharaktere, weil wir haben gesprochen sehr viel über, es gibt voll viele wichtige Männer, wir haben auch mal eine Folge gemacht über, ja, es gibt aber irgendwie so Frauen, die wichtig waren, aber auch die kennt man nicht so. Es gibt so wenig Frauen aus der Vergangenheit, die man auf dem Schirm hat als, ah ja, die war ja krass.
Ja.
Deswegen dachte ich, ich kann ja eine ganz kurz mal vorstellen.
Stell mal bitte vor, wer ist das denn?
Und zwar habe ich die gefunden über den Künstler Ludwig Rehe. Ludwig Rehe macht sehr viel so Street Art und sowas, aber auch als Kunst auf Leinwand. Und er hat ein Bild von so einer Frau. Und ich meine irgendwann, wer ist das denn? Und das war Franziska Mann. Franziska Mann hatte eine klassische Tanzausbildung.
Ist das die Frau von, Mann?
Nee, das ist Gute ist...
Franz Markus
sie war nicht
Mann.
Nur...
von Klaus
Thomas,
Mann, meine ich.
Thomas Mann.
Nee, Franz, Thomas.
Nee, gar nee,
Thomas
nicht
und hieß der andere nochmal?
Thomas Mann, Klaus Mann. Klaus Mann war Mephisto, Mann war alles andere. Nein, sie trat vor dem Zweiten Weltkrieg in Warschau als Balletttänzerin und in Nachtclubs auf und galt als eine der besten Tänzerinnen überhaupt. So, war jetzt natürlich zu einer Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann muss man sagen, sie war jüdisch. Und dann gehörte sie zu den JüdInnen, denen im Rahmen der Hotel Polski-Affäre, werde ich nicht ausschweifend, eine Ausreise in die Schweiz oder ein Austausch gegen deutsche Kriegsgefangene in Aussicht gestellt worden war. So, da wurde gesagt, ey Leute, wir tauschen euch, ihr meldet euch bei uns, ne? Ihr seid ja jüdische KünstlerInnen, und dann geben wir euch quasi in die Schweiz und da kriegen wir unsere Soldaten zurück. Da hat sie sich gemeldet, das war eine Falle und am 23. Oktober 1943 traf ein Zug, wo auch sie drin saß, im KZ Auschwitz-Birkenau ein. So, dann war klar, sie war in Birkenau. War natürlich die absolute Hölle, darüber brauchen wir nicht groß sprechen. Ja. So, jetzt pass auf. Als die Ankömmlinge wurden ohne Registrierung nach Geschlecht getrennt, zu den Gaskammern gebracht, um dort ermordet zu werden. Als die Frauen, also sie und ihre TänzerkollegInnen, im Umkleideraum bei der Gaskammer unter der Vorspielung, sie würden vor der Weiterreise desinfiziert, angewiesen wurden, sich zu entkleiden, gelang es Franziska Mann, dem SS-Oberscharführer Walter Quackernack, zunächst den Absatz ihres Schuhs in dessen Gesicht zu schlagen und ihm anschließend seine Pistole zu entreißen. Mit dieser gab sie 3 Schüsse auf die anwesenden SS-Männer ab. Einer wurde verletzt, hat sie einfach noch jemanden abgeknallt. Weitere Frauen sollten daraufhin ebenfalls die SS-Männer angegriffen haben. Diese rannten aus dem Raum. Außerhalb ließ Lagerkommandant Rudolf Höst derweil 2 Maschinengewehre in Stellung bringen, um auf die Gefangenen zu schießen. Überlebende wurden anschließend vergast. Am Folgetag feuerten SS-Fachleute als Vergeltung wahllos in das Lager, wobei 13 Häftlinge starben und mehrere verwundet wurden. Diese Frau und ihre weiblichen Mithäftlinge haben also gecheckt, okay, das ist ja das Ende, aber Alter, wir nehmen noch jemanden mit und haben...
Wir nehmen hier noch ein paar Leute mit.
Und haben hier angefangen, okay, SS-Menschen abzuknallen und SS-Männer anzugreifen.
Franziska Mann. Ah, okay. Das ist also wirklich...
Franziska Mann. Fantastisch.
Das ist so ein bisschen, die ist ein Inglourious Bastard, sozusagen.
Ja, die ist aber wirklich...
Das ist einer der Vorbilder von den Inglourious Bastards. Ja, geil.
krasse, krasse, taffe Frau. Und ja, das nice. Fand ich so ganz geil. Ludwig Rehe macht dann so Bilder, wo er sie quasi, also wo er ihr Konterfei, wie sie Ballett tanzt, mit also in Street-Art-Style mit so Schablone besprüht. Da werde ich mir auf jeden Fall ein Bild kaufen. Das ist richtig.
Also Franziska Mann merken wir uns als stabilen Antifa-Widerstand.
Ja.
Und ich möchte noch sagen, es ist, heißt natürlich, der Bruder von Thomas Mann heißt Heinrich Mann, nicht Klaus. Klaus Mann gibt's nicht.
Heck, natürlich gibt's Klaus Mann.
Mach ich jetzt nochmal kurz da. Wer ist denn Klaus Mann?
Der Klaus Mann,
Klaus Mann gibt's nicht. Der hat mal beim KSC gespielt.
Es gibt nicht Klaus Mann?
Doch, Klaus Mann gibt's auch, der ist...
Wer hat denn Mephisto geschrieben?
Ach so, der Moment, ja, also...
Die haben doch alle diese ganzen Mann.
Wir haben beide recht, das ist wirklich alles fantastisch. Es gibt auch noch jemanden, es gibt den ältesten Sohn von Thomas Mann und der heißt Klaus Heinrich Thomas Mann. Das ist natürlich wirklich genial gewesen von dem Vater von Thomas Mann, dass er den so nennt wie sich und wie sein Bruder.
Ja, das
auch wirklich, noch als Zweitnamen.
Das ist schon wirklich doll.
Klaus Heinrich Thomas Mann, aber der hieß Klaus Mann und das war dann der Bruder. Der Sohn.
War der Sohn.
Mein Gott, ey, keine Ahnung. So, jetzt ist aber Schluss hier. Das sollen andere besprechen.
Schluss
Moritz.
Mit Manner.
Ist immer
ja, okay, ja.
Schluss mit den ganzen Männern. Möchte noch kurz sagen, wie das jetzt ist. Ich hatte mich damals beschwert, dass es ja bei Autos so ist. Rechts bzw. links beim Beifahrersitz ist es so, bei dieser Mittelkonsole ist immer so viel Platz.
Ja.
So, und dann fällt da immer Geld rein oder Handys oder so. Dann kriegt man die nicht raus. Wieso ist das denn so? Ja, weiß jemand Bescheid? Also. Ich arbeite, schreibt uns eine Frau, bei einem Autohersteller und habe bis vor kurzem dort in der Entwicklungsabteilung für Sitze gearbeitet. Mega geil.
Krass,
also wirklich
okay,
so
ja, klar,
richtig
okay.
Präzise, richtig präzise Auskunft können wir jetzt hier gerade abgreifen.
Okay.
Das Thema mit dem Spalt ist dort auch bekannt. Natürlich.
Ja, das,
also das
sollte
ist ja,
bekannt sein.
Die haben,
ja, das wissen die.
Die saßen da wahrscheinlich in der Produktion, gerade haben Talk und Nice gehört und haben gedacht, krass, es geht hier gerade ausschließlich endlich mal um unser Thema. Fantastisch.
Endlich.
Also. Das Thema mit dem Spalt ist dort bekannt, hat aber folgende Gründe. Die Vordersitze sind beweglich, die Mittelkonsole steht fest.
Ja.
Würden die Sitzkissen ohne Spalt direkt an die Konsole angrenzen, könnte es beim Verstellen der Sitze zu Problemen kommen. Mit Betrachtung von Toleranzketten dürfen hier keine Überpressungen oder Kollisionen entstehen.
Okay.
Würde der Bezug andauernd an der Konsole schaben, könnte das zu Beschädigung am Bezug mit der Zeit führen und oder bei jedem Verstellen zu Quietschgeräuschen. Auch müsste dann bei Leder- oder Stoffsitzen auf der Seite Stoff zur Geräuschevermeidung eingebracht werden und man bräuchte rechts und links unterschiedliche Bauteilnummern, was zu einer enormen Erhöhung der Bauteilzahlen führt, multipliziert sich pro Bezugsvariante. Bei meinem Arbeitgeber gibt es Ergonomiebeauftragte, die auch hier versuchen, den besten Kundennutzen zu erwirken, ist aber aufgrund der oben beschriebenen Themen nicht so einfach. Ich hoffe, ich konnte zumindest etwas Licht ins Dunkel bringen, warum dieser Spalt seit gefühlten Jahrzehnten in so gut wie allen Autos zu finden ist. Und ich finde das toll.
Okay.
Ganz lieben Dank an diese Frau. Ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, weil ich weiß nicht, wie doll sie da Firmeninternas ausplaudert oder nicht. Aber ganz lieben Dank. Ich möchte jetzt aber direkt an der Stelle sagen, ich möchte sagen, als Klassensprecher eigentlich von allen, als Hauptverbraucher, als König aller Verbraucher.
Ja.
Kann ich das so sagen, Moritz?
Das kannst du so sagen,
Ich denke, das ist in Ordnung, dass ich das so sage.
Verbraucherkönig.
Möchte ich, als kleiner Kartoffelkönig, richtig, ja. Möchte ich hier sagen, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit nur hören, warum es nicht funktioniert. Ich möchte, also, wenn es, wirklich muss.
Ja, ich bin völlig bei dir.
Das ist
mein
mir schon klar.
Gedanke.
Das ist keine einfache Sache, aber das war ja zum Mondfliegen auch nicht.
Exakt.
Oder zum Mars fliegen. Wir fliegen ja jetzt hier gerade zum Mars. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt. Wir sind offenbar, so wird es uns immer wieder suggeriert, in einem freien Markt, wo das beste Produkt gewinnt. Warum haben sich denn alle Produkte darauf geeinigt? Den Spalt, den lassen wir für Till. Ja. Da muss er wieder da verliert er so pro Fahrt 5 Euro da irgendwie in der Ritze. Mittlerweile, ich habe da einen kleinen Geldspeicher angelegt unter meinem Sitz. So, weil ich da einfach gar nicht mehr rankomme. Das kann ja nicht die Lösung sein, Freundinnen und Freunde. Also, da möchte ich alle AutoherstellerInnen wirklich mal auffordern, das muss besser werden. Da habt ihr doch auch einen entscheidenden Startvorteil auf dem Markt, wenn ihr sagt, wir haben hier für so Trottel wie Till, das ist das beste Auto für ihn, weil da kann er nichts verlieren, weil wir haben das irgendwie so gelöst, dass es da keinen Spalt mehr gibt und dann kommt man da nicht mehr an das Geld ran. Oder? Es muss doch möglich sein.
Ich glaube, das ist eine Sache, ja, das ist so eine Mindset-Sache. Ich habe das Gefühl, deutsche Autofirmen sehen ein Problem und denken sich, ja, das ist erstmal ein Problem, da kann man nichts machen. Das heißt, das ist aber für alle einen, alle anderen da draußen, für die ganze freie Ingenieurswelt, die es da gibt, ist es ja eigentlich eine Aufforderung zu, wenn du jetzt die Idee hast, die wirklich funktioniert, wirst du absonderlich da Geld damit machen. Unglaubliche Summen.
Es ist die 100-Millionen-Dollar-Formel. Natürlich, weil alle anderen werden doch dieses Patent auch aufkaufen. Ja, irgendwann wird sich, also du entwickelst das für VW, aber irgendwann denkt sich natürlich auch, weiß nicht, was haben wir hier, Mazda, ja, denkt sich dann auch.
Du entwickelst das, nein, das machst du nicht für VW, das machst du in deiner eigenen Garage. Machst du eine eigene kleine Firma in der Garage. Und dann hast du die Idee, lässt du den patentieren. Dann gehst du zu VW und sagst aber direkt, pass auf, das ist mein Produkt, das biete ich euch gerne an, unter anderem, weil das kriegt ihr nicht exklusiv, sondern das kriegen hier alle Autofirmen von mir.
Eben. Das muss ja doch irgendwie, da kann man doch irgendwie so materialmäßig was entwickeln, wo es da irgendwie genug Knautschbereich gibt, aber wo das dann nicht, ja, also das muss ein elastisches Material sein, das verstehe ich ja alles, dass da und keine Abnutzungserscheinung entsteht. Ja, aber ihr hattet ja jetzt auch 20, 30 Jahre lang Zeit. Ja. Da ist ja offenbar vor 30 Jahren irgendwann mal so jemand hingegangen, hat sich gedacht, aber wisst ihr was, mit dem Spalt, das lassen wir so, das kriegen wir jetzt so nicht gelöst, dann wird das auch mit den Bauteilen, und dann hat er auferzählt, warum das alles nicht geht. Und dann haben die jetzt seit 30 Jahren offenbar gesagt, ja, dann lassen wir das so. Und das haben sie bei Toyota gesagt, das haben sie bei Tesla gesagt, das haben sie bei allen Autos gesagt. Jetzt mal Pionier sein, jetzt mal angreifen, jetzt mal den Spalt schließen und vor allen Dingen den Spalt auch mal im Kopf schließen. Ich habe das Gefühl, man muss doch, Kreativität ist ja in der anderen Hirnhälfte als ökonomisches Denken, ne? Da gibt's ja auch einen Spalt im Hirn sozusagen. Und das mal miteinander verschränken, das mal wieder zusammenbringen, die Hirnhälften wieder zusammenwachsen lassen, linke und rechte Hemisphäre, und zu sagen, wenn der Spalt da schon ist, ja, dann ist doch klar, warum er in der Gesellschaft ist. Weißt du, Moritz?
Das ist das, was ich an dir, was ich an dir so liebe, Till. Dass du dich nicht davon aufhalten lässt, dass Leute, die sagen, ich arbeite hier, mein Beruf ist es, genau dieses Problem zu beheben, und alle,
eben nicht. Ist ja eben nicht das Problem. Meine Aufgabe ist, das Problem zu nähren und zu füttern, als wäre es ein Sauerteigbrot.
Ja.
Ne? Das ist ja falsch. Du musst ja, das ist ja eine Problemverwaltung, ist das eben nur noch. Ja. Ne? Nicht eine Problemlösung.
Total.
Das geht raus an alle AutoherstellerInnen da draußen, ja? Ich will nicht mal hören, warum wir was nicht lösen können, kommt erst wieder hierher, wenn ihr es gelöst habt. Vielen Dank.
Ja, ich mag das.
Weißt du, manchmal, Moritz, ich bin auch anti-autoritär, ne? Weißt du?
Ja.
Ja, aber manchmal muss man eben auch mal ein bisschen Druck arbeiten.
Manchmal hilft das auch. Ja, das ist sicher, klar. Wenn
das
manchmal
hilft
sicher,
das auch.
Naja, ich habe das Gefühl, die ganzen Autofirmen springen ja auch nur so hoch, wie sie müssen. So. Und wenn man da irgendwie sagt, wenn da die Antwort ist, ja, unser Auto springt nicht, dann denke ich mir auch, naja, gut, aber dann lasst euch halt abhängen von den Autos, die in Zukunft springen werden.
Eben, in Rap-Videos habe ich es anders gesehen.
Ganz genau.
Ja. Diese Bounce-Autos da, die so geil hochspringen, es geht ja. Das habe ich ja schon in den 90ern gesehen. Also bitte.
Und die sind die Zukunft. Und da, wenn man sich da verweigert, dann wird man irgendwann, klar, dann kannst du ja kurz unter den Käfer irgendwo anzudrehen, aber ja, der kann nicht springen. Dann kannst du es auch lassen. Dann können wir es lassen.
Ja, dann kann man es. Ja, also wir haben irgendwann mal geträumt von fliegenden Autos. Wenn jetzt springende Autos schon ein Problem sind auf dem Weg dahin, dann können wir es wirklich lassen.
Dann ist das hier nicht mehr mein Deutschland, da bin ich ganz ehrlich.
Ja. So, und dann könnt ihr gerne dann nochmal im Hinterkämmerchen über das Fahrverbot reden, hier 100, Tempo 130 oder was, ist mir völlig egal.
Ja.
Solange die Autos springen, ist mir das so, oder?
Ja, wirklich. Also, und ich glaube, das Ding ist ja, was es bisher gibt, ist ja so eine Begrenzung zwischendurch, jetzt quasi horizontal. Niemand,
wie meinst du
es
das?
Gibt kein Gesetz, schnell ein Auto nach oben springen darf.
Nee, genau.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe, das springt mit 400 km/h nach vorne, dann habe ich ja das Tempolimit. In dem Moment, wo die Reifen den Boden berühren, ist mein Tempolimit ja erstmal bei null.
Richtig. Das ist gestoppt wie gesprungen.
Ja.
Sagt man da.
Das sagt man
im Amtsdeutsch.
Ganz genau.
Weil es ist so, als wäre das Auto gar nicht da. Weißt du? Und ja, du kannst ja auch tatsächlich erstmal in der ersten Zeit kannst du natürlich die Gesetzeslücke nutzen und über die Radaranlagen drüber springen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Gar kein Problem. Ja.
Das ist völlig okay. Das ist automatisch.
Ist eine Gesetzeslücke, die es bisher gibt. So, und anstatt jetzt als Autohersteller zu sagen, oh, wir wollen hier kein Tempo 130, oh, wir haben jetzt so schnelle Autos gebaut, dann hat da keiner mehr Bock drauf. Ja, dann eben mal out of the box denken hochdenken, mal größer denken bitte. Mann, ey, dass man hier als Podcast ständig die Realität nachbessern muss, ne?
Ja, aber das ist so, wenn man einmal realisiert hat, dass man selber keine Grenzen mehr kennt, ne? Dann merkt man auf einmal, dass man aber umgeben ist von den Grenzen anderer, die man einreißen muss.
Ja, So, Moritz, ich muss jetzt hier ein paar Termine verschieben, damit meine To-Do-Liste frei wird. Das, ich glaube, ich lege mir jetzt noch mal ein paar Termine von der To-Do-Liste in den Juli oder August.
Ja.
Oder das machen wir nach dem Sommer. Habe ich jetzt hier gerade eine neue Liste angelegt.
Das ist das Beste, was du machen kannst. Ist eine neue Liste ist, das machen wir dann nach dem Sommer.
Stichwort Großdenken, auch beim, habe ich ja schon gesagt, auch beim Prokrastinieren Großdenken. Und da würde ich jetzt einfach mal viele Sachen auch in den Herbst legen. Da bin ich jetzt gerade beschäftigt mit.
Ja, aber Herbst ist die beste Zeit zum Arbeiten. Wetter wird schlechter, man hat auch wieder, man ist kalt. Man hat, und ich sag mal, ja, Kälte macht erfindungsreich, sage ich immer. Ne?
Genau.
Wem kalt ist, der rennt schneller, sage ich immer. Deswegen.
Ja, wenn ich reich an Geld, der reich an Erfindung.
So, und dann.
Ist ja ein altes rumänisches Sprichwort.
Ja, sagt man. Und damit sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören.
Mit diesen unangenehmen Worten sagen wir tschüss, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Fritz ist eine Produktion des RBB. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
Hallo, ich bin Malte Völz oder kurz Malte.
Und hier ist Gundula, die Alte.
Ich sag's ganz ehrlich, echte Live-Lessons lernt man nicht auf TikTok, sondern von RentnerInnen. Wir zwei beide sind in Berlin unterwegs zu spannenden, witzigen, schrägen und manchmal total profanen Orten.
Wir planen nämlich zusammen eine Beerdigung, unsere Beerdigung, und dafür gehen wir in ein Bestattungsunternehmen.
Zum Beispiel, und ich lass mir im Beauty-Spa Gelnägel machen und check mal, ob Botox was für mich ist.
Oder ich schleife dich zur Vorsorge. Bekommst du nämlich den Finger in den Popo.
Ist das medizinisch notwendig oder magst du es einfach?
Gute Frage. Nein, medizinisch ist es notwendig. Ich habe davon schon mal was gehört. Mhm. Aber noch nicht gesehen, Malte. Ich freue mich.
Mhm. Du willst mich da auch schon mal manchmal ein bisschen leiden sehen, ne?
Aber sicher.
Malte und die Alte, die Rick und Morty der Podcast-Welt, ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Kann ich mir ja noch ein paar Scheinchen dazu verdienen bei den Podcasts?
Podcast.
Podcast. Ja. Oh, das werden die lernen.